HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Dieses Volk verdient, dass es sich selbst regiert und dass niemand von außen vorschreibt, was es machen soll und was es nicht machen soll. Wenn das Staatsoberhaupt gemeinsame Sache mit den Extremisten macht, ist das nicht zu akzeptieren. Der Präsident bereitet damit den Nährboden für faschistische Tendenzen in der tschechischen Gesellschaft. Erstens, niemand hat euch eingeladen. Zweitens, wenn ihr schon hier seid, respektiert unsere Regeln. Und drittens, wenn euch das nicht gefällt, dann haut wieder ab.
Ich empfinde, dass der große Fehler von Herrn Simon ist, dass er nicht die Gesellschaft zusammenhalten will, sondern er will sie spalten.
Es tut mir sehr leid, dass die Position, die uns Václav Havel in der Welt verschafft hat, unter den nachfolgenden Präsidenten erodiert und das Prestige der Tschechischen Republik damit gesunken ist.
Stichwahl in Tschechien. Der eine ist pro-russisch, anti-europäisch-nationalistisch, Miloš Zeman, seit 2013 Präsident der Tschechen, der es nochmal wissen will. Die erste Runde der Präsidentschaftswahlen hatte der Amtsinhaber für sich entschieden, jedoch ohne absolute Mehrheit. Jetzt will er auch die Stichwahl gewinnen. Der andere, sein Gegenspieler, Jiří Drahoš, Chemiker, parteilos, ehemaliger Vorsitzender der Akademie der Wissenschaften, proeuropäisch, intellektuell und urban. Er spricht sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus, im Gegensatz zu Zeman, der für eine rigide Migrationspolitik steht. Wer die Wahl für sich entscheidet, ist offen, aber qua Verfassung ist das Amt des Präsidenten nur repräsentativ, doch de facto kann es kein Regierungschef mit seiner Machtfülle aufnehmen. Einige europäische Regierungschefs werden sich freuen, wenn Zeman, der sich selbst als tschechischen Trump bezeichnet, die Wahl gewinnt, nämlich die, die sich in der EU als Gegenpol zu den Europaplänen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und vor allem zur Flüchtlingspolitik von Angela Merkel sehen. Nationalismus im Lande Kafkas. Tschechien hat die Wahl, so haben wir den Tag heute getitelt, und überlassen zunächst einmal dem tschechischen Autor Jaroslav Rudisch die Bühne. Er zeichnet das Bild eines tschechischen Nationalisten in seinem literarischen Monolog, der den Titel trägt Nationalstraße. Der Kerl ist ein echter Widerling aus einer Plattenbausiedlung der Prager Nordstadt, ein Schläger und Säufer, ein entgleister Held, einer, der sich immer im Kampfmodus befindet, der meint, sein Land verteidigen zu müssen. Anstand muss sein, Ordnung muss sein, sagt der Mann, der sich nach dem berühmten Actionstar Van Damme nennt.
Man nennt mich Van Damme. Man nennt mich so, weil ich wie er 200 Liegestütze am Stück mache. Wie viele schaffst du am Tag? Du solltest gerüstet sein. Du solltest trainieren. Du solltest nicht auf andere hören. Sie labern dich voll, du hast mit deinem böhmischen Kessel das Superlos gezogen. Hier herrschen Frieden und Ruhe. Krieg gibt's höchstens in deinem Bauch, wenn du deinem Schweinebraten mit Knödeln und Sauerkraut ein paar Bieren hinterher schickst. Sie labern dich voll, von wegen du sollst glücklich sein. Sie labern dich voll, du sollst ihnen deine Stimme geben. Sie labern dich voll, von wegen du hast Rechte. Sie labern dich voll, du darfst über Politik schimpfen, mehr aber nicht. Sie labern dich voll, Kapitalismus heißt Freiheit plus Demokratie. Bloß, ich weiß, wie der Hase läuft. Politik ist nur ein Spiel, wo im Hintergrund Schatten an Strippen ziehen. Ich weiß, der Krieg existiert. Jeder trägt ihn in sich, seit Anbeginn der Zeit. In jedem von uns marschieren zukünftige Soldaten, zukünftige Feldherren mit stolz geschwellter Brust, zukünftige Leichen. Frieden ist eine Illusion. Wir befinden uns im permanenten Krieg, in einer Pause zwischen zwei Kriegen. In dieser Gegend gibt es immer einen, der es hier plattwalzen will. Also musst du gerüstet sein. Du musst stark sein. Du musst trainieren. Wer nicht gerüstet ist, für den ist es aus. Ja, ich bin ein Krieger. Ein Krieger, der Frieden stiftet.
Van Damme, immer im Kampfmodus und immer bereit, eine Lektion zu erteilen, wie er sagt. Ein tolles Stück Literatur, aus dem auch ein Bühnenstück wurde. Jaroslav Rudisch, Schriftsteller, Dramatiker, Drehbuchautor, Musiker, Sie haben diesen Anti-Helden erfunden, ein echtes tschechisches Ekelpaket. An wen haben Sie gedacht, als Sie diese Figur geschaffen haben?
Nee, ich habe natürlich an den Typen gedacht, den ich getroffen habe und der mich inspiriert hat für Van Damme. Also den gibt's tatsächlich, so ein belesener Schläger, ein sehr trauriger Held aus einer Prager Vorstadtskneipe. Und man trifft nicht so oft solche Typen, die sich prügeln, gerne loslegen, provozieren, so Angeber, die aber belesen sind und wie klug sind. Ja. Und ich weiß, das ist jetzt auch viele Jahre her und ich habe in der Nacht, da ging ich nach Hause, wir haben zusammen ein paar Biere getrunken und wir hatten seine Lebensgeschichte erzählt und ich ging nach Hause und habe sofort irgendwie zwei Seiten geschrieben und an denen habe ich dann immer wieder gearbeitet, bis das irgendwie 2013 zu einem Buch wurde, zur Nationalstraße.
Aber der ist Ihnen nicht auf die Pelle gerückt und hat dann auch mal zugeschlagen?
Nee, das nicht.
Okay.
Das nicht. Also jetzt hat es gelesen, der hat sich sogar vom Verlag sein Bücher geholt und ist mit diesen Büchern dann in seine Kneipe, in diese Severka, Polarstern, Nordstern, genau. Weiß die Kneipe, gefahren und hat die da Bücher heldenhaft verteilt.
Van Damme glaubt, er hat die samtene Revolution von 1989 in Gang gebracht. Damals war er Polizist. Sie haben es gesagt, im Plattenbau lebt er noch heute. Das klingt nach Verlierer. Ist er einer dieser Wendeverlierer?
Ja, also mein Vorbild war nicht bei der Polizei. Das ist das Einzige, was er ein bisschen übergenommen hat, dass ich aus ihm einen Ex-Bullen gemacht habe. Ja, aber der lebt in Prag und der war rumsherum wirklich auf der Nationalstraße, also im November 1989, und der hat das alles ein bisschen mitbeobachtet und miterlebt. Ja. Und man kann das schon so ein bisschen sagen, also dass Leute wie er sich ein bisschen vernachlässigt fühlen. Also vielleicht verstehen sie diese Welt jetzt heute nicht oder vielleicht sind diese Versprechen oder sind die Versprechen, die wir alle hatten oder die auch die Politik uns gegeben hat damals nach der Wende, dass alles schön wird und in 2-3 Jahren geht es um genauso gut wie den Westdeutschen. Das vielleicht hat alles nicht so geklappt und man trifft einfach immer wieder solche Leute. Man trifft sie nicht im Stadtzentrum von Prag, man trifft sie in Tschechien auf dem Lande, man trifft sie aber auch, wenn man ein paar Stationen mit der Prager U-Bahn fährt. Ja. Also die Leute, die einfach ein bisschen verzweifelt sind und vielleicht sich sogar sehnen nach der Welt vorher.
Also ein Abgehängter, so im klassischen Sinne. In der Nachbemerkung Ihres Buches schreiben Sie, Sie hätten von der Einsamkeit in Ihrem Land erzählen wollen, von der Einsamkeit derer, die an den Rand gespült wurden. Wie sehr ist da auch die Rede von einem Land, das sich sozusagen, einem Land, das sich als Opfer fühlt, ein Opfer erst der Österreicher, dann der Deutschen, dann der Russen, heute der Eurokraten?
Ja, da machen wir uns das immer so leicht. Alle, die sich als Opfer darstellen, machen sie das erstmal ein bisschen leichter. Das ist ja einfach, finde ich, ab und zu. Aber so sehen sich die Tschechen oft. Also wir haben immer letztendlich diese Einsamkeit, über die Sie gesprochen haben, die gibt es tatsächlich. Also wir leben in einem Land, das Interview machen wir jetzt aus Österreich. Ich bin jetzt gerade in Linz, wo ich eine Lesung heute Abend habe. Eben, daran muss man immer denken, wenn ich hier bin in Österreich, wir waren mal eins, ein großes Land mit vielen Sprachen. Und mit der Entstehung der Tschechoslowakei sind wir ja geschrumpft. Sind wir kleiner geworden. Dann kam der Zweite Weltkrieg, die Juden wurden umgebracht und danach wurden die Deutschen vertrieben und plötzlich waren wir da nur alleine, wir Tschechen und die Slowaken. Und nach der Wende haben sie noch von den Slowaken getrennt. Und ich finde auch, dass das auch eine Antwort ist auf die Frage, warum die Tschechen Ängste von den anderen haben, weil die einfach dieses Gefühl verloren haben, mit den anderen sich das Land zu teilen, sich die Städte zu teilen, sich die Kultur zu teilen. Das ist zum Beispiel, dass wir diese Zweisprachigkeit verloren haben, das Deutsche und Tschechische und diese Kultur, gemeinsame Kultur verloren haben. Das finde ich wirklich, das ist einer der größten Verluste des letzten Jahrhunderts für mich.
Von den Tschechen, auch von Ihnen, weiß man, Sie hocken gerne in der Kneipe und baden im tschechischen Bier. Ob Sie das wirklich tun, das weiß ich nicht. Aber zumindest trinken Sie, glaube ich, ganz gerne Bier. Das habe ich aus all dem heraus gelesen, was ich gelesen habe. Und dieses tschechische Bier, das tröstet offenbar jede Seele, auch die noch so einsame, die Verletzte oder wie auch immer. Meckern die Tschechen da eigentlich auch mächtig über Europa?
Oh ja, also das ist natürlich ganz toll immer. Ich freue mich, morgen fahre ich eben von Linz eben in meine Heimat nach Ostböhmen, in die Gegend heißt Český Raj, das böhmische Paradies, und da gehe ich in die Kneipe und da sprechen wir sicher über die Politik, sehr viel über die Wahlen, die wir morgen und übermorgen haben, also die Stichwahl unseres Präsidenten. Das wird sicher sehr, sehr spannend. Aber diese Meckerei, dieses Meckern von uns Tschechen, letztendlich ist die Kneipe sowas für viele andere vielleicht so eine Art Kirche. Man kommt da zu Gespräch, man wird getröstet, immer sind da so erzählt, Erzähler, die Geschichten erzählen. Und ich finde auch ganz wichtig, dass man sich dort auch streitet, ja. Und das passiert auch tatsächlich. Und dass man da auch loslässt etwas oder fallen lässt etwas, was man zum Beispiel sich irgendwo auf der Straße oder zu Hause nicht trauen würde, zu sagen. Ja, das finde ich, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Und das wird natürlich wird gemeckert, immer wieder wird gerne gemeckert. Das gehört auch zu unserer Seele.
Ja.
Aber ich bin zum Beispiel öffentlich Fan davon, dass man oft wird über Tschechien berichtet, dass das ein Land ist, nur Euroskeptiker. Und
ja, genau, das hätte ich Sie jetzt gefragt. Wie ist das eigentlich mit den Landsleuten? Sie werden oft zu Euroskeptikern gemacht, genau, aber ist das absolut zu kurz gegriffen oder wie muss man das verstehen?
Ja, finde ich tatsächlich wirklich. Hm. Also, weil, wenn ich nur an meine Freunde denke, wenn ich sogar an die Freunde denke von mir, die eine andere Meinung haben und die sich morgen für Miloš Zeman entscheiden, für so einen nationalistischen Präsidenten, die würden einen anderen wählen als ich. Ich würde Jiří Drahoš wählen, den liberalen und proeuropäischen Präsidenten. Trotzdem einfach sind das die Leute, auch die wissen, dass Tschechien einfach inmitten von Europa liegt, ja, und dass wir die EU brauchen und dass wir einfach ein Teil von dieser Welt sind, ja. Und dann sind wirklich wahnsinnig viele Leute, die ganz überzeugte Europäer sind, die man einfach vielleicht heutzutage zum Beispiel in den deutschen Medien oder so nicht so hört. Man will natürlich auch ab und zu so vielleicht diese Klischees einfach erfüllt zu haben, also diese Erwartungen erfüllt zu haben. Ja, wir machen jetzt so eine Geschichte über die Tschechen, Europäer und so und zeigen einfach, das sind die wollen einfach weg aus der EU. Aber man zum Beispiel die Leute, die sich für Jiří Drahoš, für den anderen Kandidaten einsetzen, das sind wirklich so viele auch junge Leute, wahnsinnig junge, engagierte, proeuropäische Leute. Und also ich bin eigentlich der Hoffnung, eigentlich ist das eher so eine Überzeugung, dass wir nicht diesen Draht zu Europa verlieren, ja, oder dass wir uns irgendwie so abspalten oder so, oder dass wir um Tschechien herum so eine komische tschechische Mauer aus Biergläsern bauen, ja. Das wäre vielleicht ein schönes Bild, ja, aber das passiert nicht.
Letzte Frage, kurze Antwort bitte. Wen würde eigentlich Van Damme als Präsidenten wählen, wenn er wählen gehen würde?
Eine sehr gute Frage, ja, das weiß ich nicht. Aber ich fürchte, der würde Seemann wählen. Und der würde damit auch provozieren, weil der ist ziemlich klug, also der provoziert auch sehr gerne. Und der provoziert auch und wirft einfach diese Fragen und diese Angebereien, haut die auf den Tisch in der Kneipe, um zu gucken, wie die anderen auch reagieren, ja, und was sie für Gegenargumente auch haben. Es ist eine komplizierte Figur, ein kluger Mann eigentlich, dieser Schläger.
Jaroslav Rudisch, haben Sie ganz herzlichen Dank. Sie sind so etwas wie ein Multitalent. Sie haben gerade den Preis der Literaturhäuser 2018 bekommen, machen auch Musik mit der Kafka-Band und arbeiten mit den Texten von Franz Kafka. In Bremen ist gerade am Theater eine Dramatisierung und Musikalisierung von Kafkas Romanfragment Amerika zu sehen und zu hören. Wir haben uns für den Titel Grab aus Kafkas Roman Das Schloss entschieden. Die Kafka-Band mit Jaroslav Rudisch. Sie hören den Tag in H2 Kultur, ein Tag anlässlich der Stichwahlen morgen und übermorgen in Tschechien. Der Name des einen Kandidaten ist geläufig, Miloš Zeman, 73 Jahre alt, jovial, immer einen plumpen Witz auf den Lippen, sein Lieblingsschnaps der Becherovka, Hauptsache tschechisch. Ein Mann mit Gehstock, gesundheitlich angeschlagen, aber fit und jung und voller Energie, sagt er von sich selbst, so wie Trump. Zeman, ein tschechischer Trump? Peter Lange stellt ihn uns vor.
Auf einer seiner vielen Reisen übers Land wurde Miloš Zeman gefragt, wie man denn am besten den unpopulären Ministerpräsidenten Sobotka loswerden könne. Seine Antwort: Dazu gibt es den demokratischen Weg, das sind freie Wahlen, und es gibt den undemokratischen, eine Kalaschnikow. Ein echter Seemann, nie um einen Spruch verlegen, meistens ruppig, häufig knapp daneben. Eine Kodderschnauze, würde man in Norddeutschland sagen. Aber genau dafür lieben seine Anhänger den bekennenden Kettenraucher und Trinker. Churchill rauchte 8 Zigarren täglich, er trank eine Flasche Whisky und 3 Flaschen Champagner. Aber er hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen, nicht der Abstinenzler Hitler. Seemann ist ein tschechischer Traditionalist. Gegen Abstinenzlaut Nichtraucher, gegen die Russland-Sanktionen, gegen Inklusion, gegen Solarstrom und die Grünen, auch so ein Spruch, am besten in einer Schutzzone einsperren. In seiner eigenen Fernsehsendung gibt er den großen Welterklärer, eine Art Helmut Schmidt auf Tschechisch, halt der Einzige, der wirklich Ahnung hat. Nur die Gesundheit macht ihm Probleme. Seemann hat Diabetes, das Laufen fällt ihm wegen einer Nervenkrankheit immer schwerer. Wie er mit 73 seinen Job als Präsident wahrnimmt, findet Senator Jan Veleba deshalb umso bewundernswerter. Jeder, der solche Probleme hat, würde lange Zeit krankgeschrieben und ich halte ihn für einen Helden. Was seine intellektuellen Fähigkeiten angeht, die sind immer noch außerordentlich. Es gibt einfach keinen Politiker mit so einer Kapazität in der Tschechischen Republik.
Er ist einer der wirklich im guten oder schlechten Sinne der größten Politiker in dem Lande seit 89 gewesen,
meint die Politologin Susanna Listzowa. Im Kommunismus war der gelernte Wirtschaftsingenieur kaltgestellt. Aber nach der Revolution 1989 kam seine Zeit. Als Parteivorsitzender der Sozialdemokraten, als Regierungschef und Parlamentspräsident. Seemann ist ein gewiefter Taktiker der Macht, aber auch jemand, der nur Freund und Feind kennt. Sein Lieblingsfeind, das Prager Kaffeehaus. Das sogenannte Prager Café, das ist eine Gruppe von Leuten, die einmal etwas Bedeutendes waren. Aber das Schicksal hat sie ausgespuckt. Es sind Leute von gestern, das ist eine Pseudo-Elite. Das Prager Kaffeehaus steht für die städtisch geprägten Intellektuellen. Seemann sieht sich aber als Schutzpatron der kleinen Leute. Er wolle nicht der Präsident der oberen 10.000, sondern der unteren 10 Millionen sein, hat er vor seiner Wahl vor 5 Jahren erklärt. Und Seemann kann Ängste schüren. Vor 5 Jahren gewann er die Wahl, indem er davor warnte, mit einem Präsidenten Schwarzenberg kämen womöglich die Deutschen zurück. Seit 3 Jahren, seit der sogenannten Flüchtlingskrise, sind es die Muslime, vor denen er die Tschechen glaubt, schützen zu müssen. Die Leute haben Angst vor dem Islam, weil es eine sehr unterschiedliche Kultur ist, die mit der europäischen Kultur überhaupt nicht kompatibel ist. Dass das dann auch mal ins Nationalistische und Populistische abgleitet, seine Anhänger, wie etwa Senator Jan Veleba, ficht das nicht an. Ich schätze auch, dass sein Herz tschechisch schlägt, das heißt, er verteidigt ohne Rücksicht darauf, was die EU dazu sagt, die tschechischen nationalen Interessen. Ob das die Mehrheit der Tschechen immer noch so sieht, wird sich am kommenden Samstag zeigen. Nur eines ist sicher, sollte Seemann das Präsidentenamt verlieren, dann durch eine Wahl und nicht durch eine Kalaschnikow.
8,4 Millionen Stimmberechtigte wählen morgen und übermorgen das Staatsoberhaupt in Tschechien. Seemann gegen Drahoš. Wie die Wahl ausgehen wird, das ist offen. Hans-Jörg Schmidt, deutscher Korrespondent in Tschechien, arbeitet unter anderem für die Welt und die Sächsische Zeitung. Ich grüße Sie, guten Abend nach Prag.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Ist der tschechische Präsident eigentlich mehr als ein Grüß-August?
Eigentlich nicht. Da ist schon was dran. Von der Verfassung her hat er eigentlich ebenso wenig Vollmachten wie etwa der deutsche Bundespräsident. Also eigentlich doch ein besserer Grüß-August. Aber dass jetzt diese Wahl des Präsidenten eine solche Aufmerksamkeit auf sich zieht, das hängt mit 2 Dingen zusammen. Zum einen wird der Präsident hier also direkt vom Volk gewählt zum 2. Mal. Und zum Zweiten, und das ist ganz, ganz wichtig, dieser Präsident hat hier im Land eine herausragende symbolische Rolle einzunehmen. Der gilt als die moralische Autorität sozusagen, als die moralische Autorität Nummer 1. Der ist so ein bisschen was, Jaroslav Rudisch hat vorhin von Österreich gesprochen, von Österreich-Ungarn. Das hängt mit dieser Geschichte zusammen. Er ist sozusagen ein bisschen ein Monarch,
genau.
Ja, wie der Kaiser, wenn aber auch in einer Republik. Ja, und man hört auf ihn, wenn er redet, was im Grunde auch seine eigentliche Aufgabe ist. Aber er soll eigentlich dem Land Vision vermitteln, aufrütteln, Ruck geben. Das macht Seemann eigentlich gar nicht.
Mhm. Herr Schmidt, Sie leben seit 1990 in Tschechien, zeitweise auf dem Land, seit ein paar Jahren wieder in der Stadt. Wir haben eben gehört, mit welchen auch platten Witzen und mit welcher Politik Seemann seine Anhänger begeistert. Gibt es da eigentlich so ein klares Stadt-Land-Gefälle, wer ihn wählen wird? Prag ist eigentlich so eine liberale Stadt, ne?
Ja, Prag ist ganz anders. Es konzentriert sich alles ein bisschen hier sehr auf diese Stadt. Tschechien ist ein sehr zentralistisches Land, könnte man ein bisschen mit Frankreich vergleichen und der Rolle, die dort Paris spielt. Das ist vor 5 Jahren so gewesen, als Schwarzenberg gegen ihn kandidiert hat. Da hat Schwarzenberg mit einem Riesenvorsprung Prag für sich eingenommen.
Der Ex-Außenminister,
richtig. Aber das Problem ist, in Prag leben dennoch nur 10% der der Wähler. Und man hat wirklich übersehen, dass die Wahl auf dem Land entschieden wird. Eindeutig. Und da ist der Präsident allein durch sein Amt viel unterwegs. Semmern ist rumgereist, eigentlich permanent im Land unterwegs gewesen. Und dabei natürlich hat er gleich auch Wahlkampf für seine zweite Amtszeit gemacht. Weil sie das ansprachen mit, ich hab auf dem Dorf gelebt, ja. Und da ist Anfang der 90er Jahre mal für eine knappe Stunde durch reinen Zufall, weil eine Autopanne vorlag, der Václav Havel gewesen als Präsident. Ich bin 15 Jahre später nach diesem Ereignis auf dieses Dorf gezogen und die Leute haben mit leuchtenden Augen immer noch davon erzählt und das ohne Ende und mit einer totalen Begeisterung.
Also das heißt, Havel lebt irgendwie nach in diesem Land, kann man das sagen?
Ja, er lebt nach. Wissen Sie, als ich hierher kam, 1990, da habe ich solche Bilder gesehen auf den langen Rolltreppen in der Prager Metro. Da stehen die Leute so 3-4 Minuten und die hatten, also fast alle hatten ein Buch in der Hand. Und da dachte ich, mein Gott, hier sind ja wirklich, das ist ein Land von lauter kleinen Havels. Und dann kam aber die erste Boulevardzeitung und dann war es vorbei mit den Büchern.
So ist das. Semmern selbst und auch seine politische Entourage, wenn wir nochmal eben auf den zu sprechen kommen, ist ja bekannt für die regen Kontakte ins Reich Putins. Bei der letzten Wahl wurde darüber spekuliert, ob der russische Mineralölkonzern Lukoil seinen Wahlkampf bezahlt hat, also den Wahlkampf von Semmern bezahlt hat. Was ist da dran und was sind das für Kontakte?
Also man kann es nicht nachweisen, dass Geld von dort kommt, aber es ist so, sein Chefberater ist ein sehr russophiler Mensch. Martin Nejedli heißt der gute Mann. Der hat früher die tschechische Tochterfirma des von Ihnen erwähnten russischen Konzerns Lukoil geleitet, hatte auch selbst Anteile besessen. Und 2016 wurde Nejedli zu einer Geldstrafe verurteilt, weil diese Firma versucht hatte, den tschechischen Staat beim Handel mit Kerosin abzuzocken, über den Tisch zu ziehen. Aber dessen ungeachtet blieb der Chefberater. Der hat einen Diplomatenpass und saß jüngst bei einem Gespräch Semmerns mit Putin an der Seite Semmerns. Da gehört eigentlich der tschechische Botschafter hin, der war nicht dabei. Und dieser Nejedli hat natürlich als Chefberater einen gewaltigen Einfluss auf den Präsidenten. Und da muss man sich nicht wundern, dass Semmern durchweg pro-russisch auftritt. Er war es gegen die Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine, hat neulich im Europarat gesagt, die Ukraine muss sich einfach daran gewöhnen, dass die Krim verloren ist. Na, das ist nun mal nicht mehr zu ändern. Und er ist im Übrigen, Semmern, auch nicht ganz ungeschickt, wenn es darum geht, diesen Hang nach Moskau irgendwie zu begründen vor seinen Tschechen, die ja seit 68 dem zerschlagenen Prager Frühling denn doch ein bisschen vorsichtig sind, was die Russen angeht. Also er war also als einziger westlicher Politiker auf einer Truppenparade in Moskau und begründete das damit, er sei froh und dankbar, dass die Russen den Krieg gewonnen hätten, weil es den Tschechen damit erspart geblieben sei, dass sie heute alle Deutsch sprechen müssen. Das versteht zumindest diese ältere Generation, noch die Erlebnisgeneration, die unter der deutschen Besatzung hier gelitten hat. Ne?
Semmern, der war ja einst Sozialdemokrat und ist jetzt aber zum Populisten mutiert, sage ich mal, der sich eben auch mit den tschechischen Nationalisten und Rechtsextremisten umarmt. Wie ist eigentlich diese geistige Verwandlung zu erklären?
Die ist gar nicht zu erklären. Na doch, man kann sie schon erklären. Also der war wirklich also bei seinem Amtsantritt ein großer Europäer, hat mit großem Pomp, das war eine seiner ersten Amtshandlungen, auf der Prager Burg die EU-Fahne gehisst. Er hat sich damit deutlich von seinem Vorgänger Václav Klaus abgehoben, auch der immer gegen die EU schon geschossen hat. Aber es ging sehr schnell, da begann Semmern rumzunörgeln. So wie in der Kneipe an den Dingen, über die wir uns auch so aufregen, über den Krümmungswinkel von Gurken oder sowas. Oder zum Beispiel an den neuen Glühbirnen. Da hat er erzählt, ich habe so ein Ding da bei mir auf meinem Wochenendgrundstück da reingedreht in die Fassung, das Zimmer sah aus wie eine Leichenhalle. Und sowas geht nicht. Ne, aber Semmern.
Und das verfängt offenbar, ja? Das verfängt im Volk, ja.
Das Problem ist, dass Semmern, und das erklärt diesen Umschwung, Semmern ist ein Politiker, der guckt auf Meinungsumfragen. Der hat ein Gespür dafür, wie die Tschechen über diese und jene Dinge so denken. Und dann redet er dem Volk einfach nach dem Mund. Und er setzt nicht die Themen, die er eigentlich setzen müsste. Und zum Beispiel, was die Migrationsfrage angeht, da hat er klar, vertritt er einfach nur die Mehrheitsmeinung der Tschechen. Der hat die abgekupfert, wenn man das so sagen kann. Mhm. Der war beispielsweise mit einem Führer einer Anti-Islam-Bewegung auf offener Bühne, weil der Mann auf Facebook 160.000 Anhänger hat. Und da hat er dort gemeinsam mit denen gegen die Illegalen und gegen die Terroristen, wie er sagt, gewettert. Mhm. Können Sie sich vorstellen, der Bundespräsident würde zu Pegida nach Dresden fahren, dort auftreten und den Leuten nach dem Munde reden. Das ist schwer vorstellbar.
Das kann man, das kann man sich hier ehrlich gesagt nicht vorstellen. Hans-Jörg Schmidt, haben Sie ganz, ganz herzlichen Dank. Wir versuchen uns jetzt nochmal in der Welt von Van Damme zu denken, jenem Anti-Helden aus der Prager Vorstadt. Er hat Angst, vor einer fremden Kultur überflutet zu werden. Er warnt vor lauter UKs, das sind ukrainische Gastarbeiter, und vor Fidschis, das sind asiatische Händler.
Ich wohne in der Betonburg hier. All das drumherum gab es früher nicht. Nur Wald und Sumpf und Wölfe und Sumpf und Wald. Manchmal spüre ich, wie der Wald und der Sumpf sich alles zurückholen. Zuerst werden die Keller feucht, dann drängen zwischen Asphalt und den Plattenbauten zarte Bäumchen nach oben. Zerlegen alles, was mein Vater hier in den Himmel geschossen hat. Er hat das Ganze nämlich gebaut. Sie haben wenigstens was versucht. Und es gibt genug Leute, die auf diesen Ort stolz sind. Ja, ich auch. Wohin dein Auge reicht, das alles haben sie gebaut. All die Plattenbauten, samt Kino, Kulturhaus und unserer Jägerkneipe, die Sewerka, also Polarstern heißt, und in der die ollen Väter dieser Betonburg jedes Schichtende begossen haben. Das hier ist unsere Welt, unser Kosmos. Fremde haben hier nichts zu suchen. Aber komm, ich bin kein Nazi. Ich mag Menschen. Ich liebe Menschen. Ich respektiere sie. Ich sag doch nichts gegen Ausländer oder Einwanderer oder Okas oder sonst wen noch. Hab nie behauptet, dass die bei uns nichts verloren haben. Oder dass sie uns Arbeit wegnehmen oder so. Ich hab nichts gegen sie. Die sind doch auch Europäer. Alles bescheidene und leise Menschen, laute Ingenieure, Ärzte oder Lehrer. Sie malochen auf dem Bau und lassen sich manchmal zu doll von uns auf den Kopf scheißen. Wenn du es genau wissen willst, sollten die sich das nicht gefallen lassen. Gegen die habe ich nichts. Hauptsache, sie machen keinen Remi-Demi und bleiben leise.
Nationalstraße von Jaroslav Rudisch, erschienen im Luchterhand Literaturverlag 2016. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, ein Tag mit dem Titel Nationalismus im Land Kafkas, Tschechien hat die Wahl. Miloš Zeman haben wir Ihnen schon vorgestellt, sein Gegenspieler ist Jiří Drahoš, 68 Jahre alt, ein spätberufener, parteiloser Quereinsteiger, proeuropäisch, urban, er wirkt bescheiden, ruhig, mit klarer Haltung. Sein Slogan, unsere Stärke ist Anständigkeit. Ob das zieht? Peter Lange stellt ihn uns vor.
Prag im März 2017. Im Saal der Musikhochschule führt der Kammerchor Canticorum Jubilo die Messe Opus 48 von Gabriel Fauré auf. Der zweite Bass in diesem Ensemble, ein hochgewachsener Mann in der zweiten Reihe, das ist Jiří Drahoš. Falls die Tschechen ihn zu ihrem Staat überhaupt wählen, bekommen sie einen sehr musikalischen Präsidenten. Seit 40 Jahren singt Drahoš in diesem Ensemble. Er spielt Klavier, interessiert sich für Klassik, Jazz und Rock. Wenn Musik verbindet, dann symbolisiert diese Leidenschaft am besten, was sich Drahoš für das Präsidentenamt vorstellt. Der Präsident sollte die Gesellschaft zusammenführen und nicht teilen. Er sollte die Menschen nicht etikettieren. Das sind Dinge, die ich dem gegenwärtigen Präsidenten vorhalte. Mit Verbindungen kennt sich Drahoš aus, mit chemischen Verbindungen. Geboren und aufgewachsen ist der 68-Jährige in Jablunkov in Meeresschlesien, tief im Osten nahe der Grenze zur Slowakei. In Prag hat er physikalische Chemie studiert und nach dem Militärdienst bei der Akademie der Wissenschaften angefangen. Einige Zeit arbeitete er auch in Hannover, deswegen spricht er ganz passabel Deutsch. Zuletzt war er 8 Jahre Vorsitzender der Akademie der Wissenschaften. Eine sehr managerlastige Funktion. Ich habe mit 5 Regierungen über den Haushalt der Akademie verhandelt. Das heißt, ich habe nicht nur wissenschaftliche Erfahrungen, sondern auch als Manager im Umgang mit Politikern. Drahoš ist zum Favoriten der besser gebildeten, städtisch geprägten Schichten geworden. In die Schublade Prager Kaffeehaus lässt er sich aber nicht stecken. Ich habe mich niemals als Angehöriger von irgendeinem Kaffeehaus oder einer Kneipe oder sonst was gefühlt. Ich kandidiere als unabhängiger Kandidat. Einer Partei hat er nie angehört, auch nicht der kommunistischen vor 1989. Keiner Partei anzugehören und nicht aus Prag zu stammen, das sind gewissermaßen die Mindestvoraussetzungen für eine erfolgreiche Kandidatur. Und er weiß, dass es hochtoxische Themen gibt, bei denen angesichts der Stimmung im Land größte Vorsicht geboten ist. Die Asylrechtsreform in Europa, Dublin IV, mit automatischen Verteilungsmechanismen für Flüchtlinge, die lehnt auch Drahoš ab. Gleichwohl, wo Tschechien seinen Platz hat, ist für ihn eindeutig. Der Präsident sollte klar von einer Verankerung der Tschechischen Republik in Europa sprechen, im Rahmen von Europäischer Union und NATO. Der gegenwärtige Präsident ist meiner Meinung nach bemüht, die Tschechische Republik eher irgendwo nach Osten zu verschieben. 100 Jahre nach Gründung der Ersten Republik bekämen die Tschechen mit Drahoš auch ein Staatsoberhaupt, zu dessen Leitbildern der legendäre Staatsgründer Masaryk gehört, mit seiner Idee von einem geeinten, aber vielfältigen Europa. Und auch an die Vorstellungen von Václav Havel, der anderen Lichtgestalt der tschechischen Politik, will er anknüpfen. Es tut mir sehr leid, dass die Position, die uns Václav Havel in der Welt verschafft hat, unter den nachfolgenden Präsidenten erodiert und das Prestige der Tschechischen Republik damit gesunken ist. Jiří Drahoš will das ändern. Am kommenden Samstag wird man wissen, ob ihm eine Mehrheit der Tschechen eine Chance dazu geben wird.
Die Dreckwerfer und Kanonen des Herrn Seemann sind auf Jiří Drahoš gerichtet, schreibt der Schriftsteller Jaroslav Rudisch in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung. Das heißt, Drahoš wird beschmutzt und als Wolf im Schafspelz dargestellt. Susanna Liskova, Politikwissenschaftlerin und Mitglied der Prager Denkfabrik Assoziation für internationale Fragen. Drahoš, der Wolf im Schafspelz, sagen Seemanns Truppen. Und nicht nur das, er habe mit dem kommunistischen Geheimdienst zusammengearbeitet. Was ist denn da dran?
Es handelt sich dabei um eine üble Nachrede. Diese Behauptung beruht auf der Tatsache, dass Herr Drahoš zur Zeit des kommunistischen Regimes auch im westlichen Ausland tätig sein konnte. Dass er zum Beispiel an einer westdeutschen Universität und in Brasilien im akademischen Niveau tätig war. Aber es gibt tatsächlich eine offizielle Bescheinigung, dass Herr Drahoš nie mit dem kommunistischen Geheimdienst mitgearbeitet hat.
Also kann man schon sagen, die Truppen haben sich da tatsächlich bewaffnet. Die Dreckwerfer sind sozusagen in Stellung gebracht worden. Nach der Parlamentswahl im vergangenen Herbst haben ja viele Bürger für die Populisten und Nationalisten gestimmt. Jetzt gehen sie wieder an die Wahlurnen. Jetzt ist Präsidentenwahl. Das eine hat mit dem anderen natürlich nur unmittelbar etwas zu tun. Haben Sie den Eindruck, Frau Liszowa, dass dieser Kurs jetzt korrigiert werden könnte und Drahoš vielleicht eine echte Chance hat?
Ja, den Umfragen nach scheint es so zu sein. Also Herr Drahoš hat zwar in der ersten Runde nur 27% der Stimmen bekommen und Herr Seemann, der bisherige Staatspräsident, um 39% der Stimmen. Aber wenn man die Stimmen auch von den anderen Kandidaten zusammenzählt, die sich gegen Herrn Seemann gestellt haben, und wenn man behauptet, dass viele von denen jetzt gegen Seemann stimmen, könnte es tatsächlich für Herrn Drahoš klappen.
Ist das denn auch ein Richtungswechsel in der politischen Landschaft oder wie müsste man das dann verstehen?
Also ich würde sagen, dass tatsächlich die Parlamentswahl im Herbst gezeigt hat, dass das Land weitgehend gespalten ist. Und Herr Seemann hat in seiner Funktion dieser Spaltung der Gesellschaft, sprich jetzt Land statt Elite, die normalen arbeitenden Leute oder die Reichen und Armen und so weiter. Herr Seemann hat immer diese Spaltung versucht für sich zu instrumentalisieren und sie im gewissen Sinne zu befördern. Wenn es zu einer Wahl eines Kandidaten kommt, der jetzt bemüht wäre, diese Spaltung zu überwinden, könnte es tatsächlich die Atmosphäre im Land im positiven Sinne beeinflussen.
Meistens hinken ja historische Vergleiche, aber könnte man sogar sagen, Drahoš steht ein bisschen zumindest in der Tradition von Václav Havel, dem Dichterpräsidenten in diesem Land?
Der Kandidat Jiří Drahoš ist definitiv eine ganz andere Persönlichkeit als Václav Havel seiner Zeit war. Er ist kein Künstler, er ist ein Akademiker, ein angesehener Professor, ein ehemaliger Chef der Akademie der Wissenschaften. Und er aber in der Tradition, wenn man darüber sprechen könnte, könnte er einen Typus einer unabhängigen Persönlichkeit verkörpern, die jetzt keiner bestimmten politischen Partei oder Richtung verbunden ist, sondern die sich überparteilich dafür sorgt oder die sich darum bemüht, in der Gesellschaft als Moderator zu agieren.
Also ein Vermittler sozusagen zwischen den Welten, ein Vermittler zwischen einer durchaus gespaltenen Gesellschaft, die er vielleicht wieder einen könnte, so ungefähr?
Ja, so würde ich es wahrnehmen. Und es wurde auch in der Wahlkampagne von Herrn Drahoš mehrmals angedeutet, dass es jetzt sein Ziel ist, diese Spaltung der Gesellschaft zu überwinden und sozusagen der Präsident aller zu sein.
Mhm. Aber lassen Sie uns ganz kurz noch mal einen Blick auf den anderen Kandidaten richten. Sie haben vorhin im O-Ton im Beitrag von Peter Lange gesagt, Seemann sei einer der größten Politiker seit 1989. Was meinen Sie eigentlich damit?
Ja, ein großer Politiker ist meiner Meinung nach ein Mann oder eine Frau, die die Geschicke des Landes wesentlich beeinflusst. Und das gilt tatsächlich im Falle von Miloš Zeman. Er war der Premierminister, er wurde jetzt 5 Jahre lang Staatspräsident. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich einen Unterschied zwischen einem Politiker und einem Staatsmann. Ein Staatsmann, der ist darum bemüht, sozusagen das Große und Ganze im positiven Sinne zu beeinflussen und weiterzuentwickeln. Und ich glaube, Herr Zeman hat tatsächlich diesen Wandel von einem Politiker zu einem Staatsmann nicht geschafft.
Tschechien, ein ökonomischer Musterschüler in der Europäischen Union. Die Wirtschaft wächst, die Arbeitslosigkeit ist so niedrig wie sonst nirgendwo in der Europäischen Union. Und dennoch gibt es Zoff beim Thema Zuwanderung. Seemann spricht sich klar gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus. Drahoš ist gegen die Quotenregelung, aber grundsätzlich für einen Verbleib in der Europäischen Union und für die Aufnahme von Flüchtlingen. Wie ist das zu erklären, dass eine solche Haltung in Tschechien mehrheitlich offenbar auf offene Ohren stößt?
Das hat natürlich mehrere Gründe. Zum einen einen historischen Grund. Die tschechoslowakische und später dann zunehmend die tschechische Gesellschaft ist weitgehend homogen. Das heißt, es gibt keine großen Minderheiten. Tatsächlich, es gibt natürlich Leute aus dem Ausland in Tschechien. Aber wie gesagt, die Mehrheitsgesellschaft ist weitgehend homogen. Und viele Leute nehmen das als positiv wahr. Wir denken, es gibt dadurch weniger Konfliktpotenzial in der Gesellschaft. Und das ist sozusagen der eine Faktor. Und die zweite Sache ist, dass eigentlich die Berichterstattung über die Flüchtlingskrise erst ziemlich spät nach Tschechien gekommen ist. Es wurde vor 2015 darüber kaum berichtet. Also die Leute haben sozusagen den Eindruck bekommen, dass die Flüchtlingskrise erst durch die sogenannte Einladung von Frau Merkel gestartet ist. Und deswegen glauben Sie, also die Deutschen haben dieses Problem verursacht. Das sagt auch Herr Zeman seinen Mitbürgern. Und die glauben jetzt, die ganze Sache sei sozusagen ein deutsches Problem. Und es geht uns nicht an. Und wenn wir nicht da mitmachen wollen, ist das unsere freie Entscheidung, sich da nicht solidarisch zu geben.
Und Frau Merkel ist schuld, haben wir eben gehört. Susanna Liskova, haben Sie herzlichen Dank. Um die tschechische Politik zu verstehen, muss man sich noch einen dritten Namen merken, den von Andrej Babiš, noch Ministerpräsident des Landes, 63 Jahre alt, Unternehmer, Multimilliardär. Gestern erklärte er formal den Rücktritt seiner Regierung. In der vergangenen Woche wurde Babiš das Vertrauen verweigert, die Immunität entzogen, denn gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs. Babiš leugnet alles und hat einen großen Unterstützer, Präsident Miloš Zeman.
Lani bei Prag Anfang November 2017. Auf dem Landsitz des Präsidenten überreicht Miloš Zeman seinem Kandidaten für das Ministerpräsidentenamt den Auftrag zur Regierungsbildung. Ganz am Ende wird der Präsident persönlich:
Andrej,
ich wünsche dir Glück. Prag, diese Woche auf der Burg. Der Präsident hat gerade den Rücktritt der Regierung Babiš angenommen und kündigt an, ihn erneut mit der Regierungsbildung zu beauftragen, auch wenn Babiš eine parlamentarische Mehrheit von 101 Stimmen nicht nachweisen kann. 101 Unterschriften, das war meine Bedingung. Aber ich kann nicht ausschließen, dass ich nicht gewählt werde. Deshalb werde ich von dieser Bedingung absehen und Herrn Babiš im Laufe des Februars zum Premier ernennen. Seemann und Babiš sind derzeit das politische Machtzentrum Tschechiens. Sie sind aufeinander angewiesen und haben, so sieht es der Politologe Michal Klima, einen Pakt geschlossen. Es ist eine Vernunftehe. Der eine will zum Premier ernannt und der andere erneut zum Präsidenten gewählt werden. Aber auf dem Weg zum Ministerpräsidenten mit parlamentarischer Mehrheit liegt ein bisher unüberwindliches Hindernis. die Affäre storchen lässt. Der Vorwurf, dass sich der Regierungschef als Unternehmer womöglich EU-Subventionen erschlichen hat. Für Babiš ein politisches Komplott, wie er immer und immer wieder betont. Der ganze Fall Storchnis ist eine Schweinerei. Die Mafia, die hier im Land Milliarden stiehlt, will mich damit erledigen. Das ist alles. Auch Seemann hat keinen Hehl daraus gemacht, dass er die strafrechtlichen Ermittlungen für politisch motiviert hält. Ihn und Babiš verbindet eine Aversion gegen die etablierten Politiker in der Parteienlandschaft, wie sie sich seit Beginn der eigenständigen Tschechischen Republik herausgebildet hat. Verkrustet, abgehoben, korrupt, unfähig. Ich bin in die Politik gegangen, weil ich unserem Land etwas dafür zurückgeben will, dass ich so erfolgreich war. Ich denke, dass sich gerade diejenigen, die nicht von der Politik leben, engagieren sollten, um unser Land grundsätzlich zu verändern. So ähnlich hört sich das auch bei Seemann an, wenn er für Volksabstimmungen wirbt, etwa über die EU-Mitgliedschaft von Tschechien. Ich bin ein Unterstützer der direkten Demokratie eines Referendums. Ich befürworte es, weil ich die Intelligenz unserer Bürger für größer halte als die unserer Politiker. Wobei Seemann immer betont, er würde dann gegen einen EU-Austritt stimmen. Aber hier enden die Gemeinsamkeiten. Babiš hat Seemann seine Unterstützung für die Wiederwahl zum Präsidenten zugesichert, zuletzt allerdings mit einem bemerkenswerten Ratschlag. Ich würde mir erlauben, ihn zu raten, im Falle eines Erfolgs im zweiten Wahlgang klarzustellen, dass er unser Land nicht nach Osten orientieren will. Weil der Präsident vor der Stichwahl nun doch in die Defensive geraten ist, will er vollendete Tatsachen schaffen. Indem er die Minderheitsregierung der ANO unter Babiš installiert hat, ist Seemann die geschäftsführende Regierung Sobotka losgeworden. Und indem er das nun wiederholt, bindet er einen eventuellen Nachfolger Drahoš. Und er hat ein letztes Ass im Ärmel, glaubt der Politologe Marian Sekerák. Wir haben hier die Tradition, dass der Präsident am Ende seiner Amtszeit Begnadigungen ausspricht. Falls sich Herr Seemann dafür entscheidet, kann es passieren, dass Babiš auf einmal so sauber wie eine Lilie dastehen würde. Der ernannte Regierungschef von allen strafrechtlichen Ermittlungen befreit, dann wäre auch das Haupthindernis für eine Koalition mit parlamentarischer Mehrheit beseitigt. Nach dieser Logik muss Babiš in der Stichwahl um die Präsidentschaft also auf eine Niederlage von Miloš Zeman hoffen.
Der Pakt der Populisten. Wenn es stimmt, was der Bericht der Antibetrugsbehörde OLAF zum Betrugsskandal von Babiš herausgefunden hat, dann hat dieser eindeutig ein Verbrechen begangen. Und das würde bedeuten, der Präsident eines EU-Landes unterstützt einen Straftäter als Ministerpräsidenten, um seine eigene Macht zu festigen. Van Damme, der Antiheld in Jaroslav Rudisch Roman Nationalstrafe, der hat es auch nicht so mit der Wahrheit und verbreitet gerne die Legende, er habe die samtene Revolution losgetreten. Darauf ein Magenbitter.
Darauf stoßen wir an. Einer sagt, auf die samtene Revolution. Und ein anderer sagt, auf Havel. Und ein anderer sagt, auf die Freiheit. Und ein anderer sagt, auf Wahrheit und Liebe, die über Lüge und Hass triumphieren. Und Froster sagt, auf Van Damme, den Nationalhelden von der Nationalstraße. Und ich sage, halt's Maul. Und Froster sagt, auf der Nationalstraße ist ja jeder gewesen, das ist wahr. Und ein anderer sagt, was hat man doch gleich damals immer skandiert? Und Froster sagt, wir kommen mit leeren Händen. Und ein anderer sagt, wir halten einen Stock in den Händen. Und noch ein anderer sagt, heil dem Volk. Und Froster sagt, richtig, heil dem Volk. Wie ein Mann springen wir hoch und schreien, heil dem Volk, heil dem Volk, heil dem Volk. Und einer hebt die Hand zum Hitlergruß. Und ein anderer sagt, hört mal, das nicht, das will ich nicht. Und ich sage, Mann, reg dich ab, ist halt tschechischer Humor, oder? Die ganze Welt liebt tschechisches Bier und tschechischen Humor. Wir haben unter den Österreichern gelitten, wir haben unter den Deutschen gelitten und wir haben unter den Russen gelitten. Wir dürfen jeden durch den Kakao ziehen. Sei keine Mimose, das ist ein alter römischer Gruß, hat mit den Nazis nichts zu tun. Römischer Gruß, ist doch alles nur Spaß. Ich bin ein Römer, kein Nazi. Warum sollte man in Europa nicht mit dem römischen Gruß grüßen dürfen, Mann? Ganz Europa ist auf den Römern gebaut. Ich bin Europäer, ihr etwa nicht?
Deutschland und Tschechien sind Nachbarn. Beide Länder haben eine 800 Kilometer lange gemeinsame Grenze und eine lange Geschichte, zum Teil eine grausame. Die deutsche Besatzung während des Zweiten Weltkriegs, die Vertreibung der Sudetendeutschen, der deutsche Einfluss in der Habsburger Monarchie. Lange Zeit war Deutsch Amts- und Unterrichtssprache. Vor 20 Jahren haben tschechische und deutsche Politiker die deutsch-tschechische Erklärung von 1997 unterschrieben und darin entschuldigen sich die beiden Deutschen für die Ereignisse nach 1938. 1945 die Tschechen für die Verbrechen der Vertreibung. Und wie sind die Beziehungen heute? Wie sehen Deutsche die Tschechen und die Tschechen die Deutschen? Hanna Scharfová, Journalistin beim tschechischen öffentlich-rechtlichen Fernsehen, lange Zeit als Korrespondentin in Berlin tätig und heute Moderatorin einer täglichen politischen Sendung für Auslandsthemen. Wenn Sie heute auf einer Skala von 1 bis 10 die deutsch-tschechischen Beziehungen darstellen sollten, wo stehen die gerade?
Falls die 1 die beste Note wäre, wie in der Schule, und 10 dann die schlechteste, dann würde ich sagen vielleicht eine 4. Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Tschechiens. Frau Merkel war auch lange Jahre die überhaupt beliebteste ausländische Politikerin. Nur die Migrationskrise hat das verändert. Viele Tschechen meinen, Frau Merkel hat die Flüchtlinge eingeladen und jetzt will sie eigene Gäste in ganz Europa verteilen. Das ist natürlich eine Demagogie, aber so verstehen es viele. Also vor der Flüchtlingskrise wäre es sicher noch eine schöne 2 gewesen. Jetzt sagen wir vielleicht eine 4.
Okay, schauen wir nochmal dem Volk aufs Maul. Was halten eigentlich die Tschechen von den Deutschen?
Deutschland ist immer noch für viele ein Land mit einem guten Ruf, ein Land, mit dem man sich selbst und alles Mögliche ständig vergleicht, inklusive Straßen, Lebensmittelqualität, Gehälter, Biersorten oder Politik. Umso mehr sind aber die Menschen überrascht und verunsichert, wenn plötzlich etwas in Deutschland nicht mehr so gut funktioniert wie früher, wenn es zu einem Terroranschlag kommt oder wenn die Behörden plötzlich ratlos stehen und nicht wissen, wo tausende Flüchtlinge untergetaucht sind oder wenn rechtsextreme Parteien wieder Stimmen gewinnen. Das sind Momente, die teilweise unbegründete Ängste in der Bevölkerung wecken. Und auch deswegen haben viele Tschechen im Herbst Parteien gewählt, die einfache Lösungen anbieten und für Abschottung werben.
Und welche Rolle spielt bei dieser Perspektive das Alter, also die jeweilige Generation? Sind die Jüngeren Deutschland vielleicht sogar wohlgesonnen?
Für die junge Generation, würde ich sagen, sind die historischen Ressentiments längst vorbei. Bei den letzten Präsidentenwahl in 2013 zeigte sich jedoch, dass man mit ihnen noch einige Punkte bei Älteren sammeln kann. Und auch in dieser Kampagne werden antideutsche Töne laut. Es geht aber nicht mehr um Geschichte, sondern um Gegenwart. Der Herausforderer von Miloš Zeman, Jiří Drahoš, wurde zum Beispiel auf einem Plakat als Puppe dargestellt, die von Frau Merkel geführt wird. Das soll ihn eben als einen schwachen Kandidaten gegenüber Ausland brennen.
Es gibt diesen Satz, am deutschen Wesen muss die Welt genesen. Empfindet die politische Elite eigentlich ihres Landes die Deutschen als bevormundend?
Tschechien hat allgemein wegen der historischen Erfahrung eine Aversion gegen alle Autoritäten von außen. Ja, das gilt allgemein. Aber als zum Beispiel Martin Schulz neulich von einer rechten Welle in Europa warnte und meinte, Deutschland sollte sie stoppen, da wurden auch viele Kommentatoren und Journalisten in Tschechien wach. Es gibt hier zwar nicht eine so negative Atmosphäre wie in Griechenland, von wo ich oft berichtet habe und wo Frau Merkel immer wieder als Nazi geschildert wird und tatsächlich gehasst wird. Aber viele befürchten, dass Deutschland zu viel Macht in der Europäischen Union bekommen könnte und gar über andere Länder entscheiden würde. Auch deswegen sind viele Tschechen wegen Brexit so unglücklich, weil London auch als Gegengewicht zu Berlin wichtig war. Mhm. Und deswegen schauen natürlich alle, was so in Berlin geschieht.
Karl Schwarzenberg, ich habe ein Interview gelesen mit dem tschechischen Ex-Außenminister, hat in einem Interview gesagt, Deutschland müsste mal ein bisschen mehr Verständnis für die Tschechen aufbringen. Manche Entwicklungen, die bräuchten eben einfach mehr Zeit. Tschechien befinde sich jetzt ungefähr im Jahr 1970 des damaligen Westens. Gut, dass der das gesagt hat. Wie sehen Sie das denn?
Falls er meinte, dass ein Land mehrere Generationen braucht, um das Erbe der Totalität zu gewinnen, dann hat er wahrscheinlich recht. Ich habe als Deutschland-Korrespondentin von wenigen Jahren auch über die Proteste mit den letzten Nazi-Verbrechen berichtet, und zwar mehr als 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn also die Auseinandersetzung mit der Geschichte in Deutschland so lange gedauert hat, dann wird es leider in Tschechien wahrscheinlich ähnlich lange dauern. Schließlich auch die Israeliten haben 40 Jahre in der Wüste verbracht und die Tschechen sind keine 30 Jahre nach der Wende genauso unterwegs.
Wir haben gehört, der Staatspräsident in Tschechien hat ein bisschen mehr Kompetenzen als ein Grüß August. Er ernennt unter anderem den Ministerpräsidenten gegen den Geschäftsführenden, wird gerade wegen Betrugs ermittelt. Würden Sie sagen, Frau Šarfová, diese Wahl ist eine Richtungswahl in Tschechien?
Die Gesellschaft ist momentan in zwei fast gleich starke Lage geteilt. Es gibt einen tiefen Graben zwischen den Wählern von Herrn Zeman und Herrn Drahoš. Einige halten diese Wahl für ein Referendum über den jetzigen Präsidenten und seine Politik. Meiner Meinung nach ist aber diese Wahl keine Schicksalwahl, denn, und das finde ich wichtig, beide Kandidaten wollen in der Europäischen Union und in der NATO bleiben. Der Präsident hat außerdem nur wenige exekutive Aufgaben, aber sein Amt hat einen hohen symbolischen Wert und er kann die Atmosphäre im Land und auch den Ruf Tschechiens im Ausland sehr stark beeinflussen. Und in diesem Sinne ist die Wahl sehr, sehr wichtig.
Und was denken Sie, wie diese Wahl ausgehen wird?
Das ist völlig offen, finde ich. Ich würde nicht einmal wetten. Jedenfalls wird es eine sehr, sehr, sehr spannende Wahlkrimi sein.
Hanna Šarfová, Journalistin beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, haben Sie herzlichen Dank. Fast am Ende unserer Sendung gehen wir jetzt nochmal in die Kneipe. Leider nicht in die mit dem wunderbaren Namen zum ausgeschossenen Auge, die es wirklich im Prager Stadtteil Šiškov gibt, sondern in eine Kneipe irgendwo in Tschechien. Und da versuchen wir zu verstehen, welche Funktion der Wirt in dieser Kneipe hat, in einem Land, in dem nur jeder Fünfte der 10,5 Millionen Tschechen religiös ist. Er wird zum Seelsorger. Martin Becker über ein Land und seine Leute, die gerne essen und viel Bier trinken.
Allein diese Blicke, wenn man in den Kneipen sitzt und auf das erste Bier wartet, diese Blicke, wann kommt das endlich? Und du schaust immer zu dieser Theke über, zu diesem Priester, der sich ab und zu ein bisschen mehr Zeit nimmt oder der muss einfach auch andere Brüder und Schwestern in Nord erstmal versorgen.
Die tschechische Kneipe ist sozusagen ein heiliger Ort, ein Raum für überlebenswichtige Rituale. Die Kneipe als Ort der Vergebung, als Ort der Hoffnung, als Ort der Reinigung. Das hat kulturgeschichtliche Tradition in Böhmen.
Bohumil Hrabar hat das übrigens auch so mal erzählt und geschrieben. Ja, der wahre Priester von uns Tschechen ist ein Kneipier, ist einfach der Mann hinter der Theke, der Mann, der das Bier auch zelebrieren kann.
Auf den ersten Blick scheint also was dran zu sein an der Kneipe als Kirchenersatz. Tschechien ist eines der atheistischsten Länder in Europa. Bei der jüngsten Volkszählung vor mehreren Jahren gaben von den 10,5 Millionen Tschechinnen und Tschechen 34,5% an, nicht religiös zu sein, also ein Drittel. Noch bemerkenswerter, fast die Hälfte wollte oder konnte die Frage nach der eigenen Religion nicht beantworten.
Vielleicht das ist wirklich die wahre Kirche von vielen Tschechen, einfach eine schöne Kneipe.
Verlassen wir das Bier für einen Augenblick. In der Nikolauskirche am Altstädter Ring, dem touristischen Zentrum Prags, steht Alberto Rocchini vor seiner kleinen Gemeinde und predigt.
Im heutigen Text des Evangeliums.
Einmal wöchentlich für eine halbe Stunde feiert er einen hussitischen Gottesdienst in deutscher Sprache.
Man sagt, Tschechen sind nicht ausdrücklich atheistisch. Sie mögen keine Angehörigkeit zu einer Gruppe, also weder religiösen oder auch politischen. Die sind also von der Natur her eher selbstständig.
Und die Kneipe als Kirche? So richtig überzeugt ist Alberto Rocchini nicht von dieser Idee.
Also Ritual ist das schon. Menschen brauchen Rituale. Es ist eine ganz andere Ebene des Lebens. In der Religion suchen wir eine Transzendenz. Der Kneipe kann das schon passieren. Weil es ist nicht der Ort und die Zeit dafür.
Nationalismus im Land Kafkas. Tschechien hat die Wahl und wir haben Sie darauf eingestimmt. Wenn Sie etwas verpasst haben sollten, dann hätten wir gleich drei Tipps für Sie. Sie können uns nachhören als Podcast in der neuen ARD-Audiothek und auf hr-info in der Wiederholung ab 22:05 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.